Ihr dürft Platz nehmen. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade mitten in der Predigtreihe, wo wir über den Römerbrief predigen. Durchaus ein Brief, wo man auch schon ab und zu mal schlucken muss, weil das schon richtig Schwarzbrot ist. Das ist schon richtig auch manchmal mühsam, da reinzugehen. Wir gehen heute in das zweite Kapitel rein. Und die Überschrift über die Predigt, die wir da heute gegeben haben, ist verwirrt oder verirrt. So mit Klammer um das W. Kleines Wortspiel. Wow. Ja. Applaus geht raus in unser Thementeam. Ja. Ja, ihr seid gut drauf, ich sehe schon. Genau. Und der Untertitel ist, warum gerade fromme Menschen, also gläubige Menschen, gefährdet sind. Darum geht's. Und zum Stichwort verwirrt oder verirrt habe ich eine witzige Schlagzeile gefunden. Am 30. August 2012 ging eine skurrile Schlagzeile durch die internationale Presse. Vermisste Frau findet sich selbst nach intensiver Suche. So, in der Nachricht konnte man lesen, dass eine Touristin bei einer Bustour durch Island plötzlich vermisst wurde. Und die Frau war nicht mehr da und der Ganze mündete nachher in eine verzweifelte Suche mit 50 Einsatzkräften, Flugzeugen, Hubschrauber und so. Jetzt, was ist passiert? Was ist dieser Frau passiert? Die besagte Frau verließ die Reisegruppe, um sich kurz umzuziehen. Das, was Frauen eben so machen. Ja? Und dann kam sie in anderer Kleidung zurück zum Bus und niemand erkannte sie mehr. Andere Jacke, andere Farbe, anderer Stil. Und dann wurde plötzlich davon gesprochen im Bus, da fehlt doch noch eine. Ja, das ist doch diese eine Asiatin in der dunklen Kleidung, die so gut Englisch spricht. Wo ist denn die hin? Und das Problem war jetzt, diese Frau, die sich umgezogen hatte, erkannte nicht, dass von ihr die Rede war. Im Gegenteil, sie half jetzt ganz fleißig mit bei der Suche. Ja, die ging mit Taschenlampen quasi los, 50 Einsatzkräfte wurden gerufen, Küstenwache, Hubschrauber flogen über die ganze Insel quer rüber. Die Frau hat kräftig mitgesucht und erst um 3 Uhr nachts stellt der Suchtrupp fest, dass die Frau, die sie suchten, mitten unter ihnen war und bei der Suche half. Sie hatte keine Ahnung, dass es um sie geht. Sie hat das nicht gespürt, sie hat das nicht mitbekommen, sie hat das nicht begriffen. Und wir schmunzeln jetzt so ein bisschen über diese Geschichte. Aber ich glaube, das ist der geistliche Zustand von vielen sehr, sehr gläubigen Menschen. Sie spüren gar nicht mehr, wenn wir hier reden, wenn Dinge gesagt werden, dass es um sie geht. Viele sind eifrig auf Rettungsaktionen mit dabei und begreifen nicht, dass es eigentlich ihre eigene ist, ihre eigene Rettungsaktion. Und ich will dir deshalb heute Abend etwas sehr deutlich sagen. Paulus schreibt diesen Brief und es geht um dich. Es geht in dem, was er da schreibt, um dich. Und nichts anderes will Paulus in dem Kapitel, das wir jetzt anschauen, tun. Und damit es ihm gelingt, dir klarzumachen, dass er dich jetzt meint, verwendet er einen pädagogisch cleveren Trick, so eine Art Falle in Römer 2, eben weil er weiß, dass wir Frommen, die wir so gläubig sind, wenn du ein gläubiger Mensch bist, oft daran vorbeigehst. Und deshalb baut er quasi wie eine Falle auf und sagt, ich krieg dich trotzdem. Und diese Falle wollen wir jetzt entdecken. Damit wir sie begreifen, müssen wir ganz kurz verstehen, was im ersten Kapitel passiert ist. In der ersten Predigt, die wir gehalten haben, bis Vers 16, bringt Paulus eigentlich das Evangelium, die gute Botschaft, was Gerechtigkeit ist, in Kurzform. Bam, so am Anfang vom Brief, um was geht's eigentlich? Und dann kommt in Vers 18 der Satz, denn Gottes Zorn wird geoffenbart. Das ist wie so ein kleiner Bruch drin. Jetzt, warum schreibt Paulus das so knallhart, Gottes Zorn wird offenbart? Ganz einfach, weil die gute Nachricht, die du die Verse davor gelesen hast, nur dann richtig verstanden wird, wenn du die schlechte Nachricht ernst nimmst. Das ist sein Gedankengang. Paulus erklärt zuerst, warum du überhaupt Rettung brauchst und warum Rettung notwendig ist. Und das tut er hier in dem mittleren Teil. Und jetzt ist wichtig, er tut es nicht am Beispiel von Israel oder von den Frommen, oder eben von denen, die die Bibel in der Hand haben. Das ist nicht die Zielgruppe, die er jetzt anguckt, sondern er spricht ja in Kapitel 1, 18 bis 32 von den Heidevölkern, also von den Menschen ohne Wort Gottes. Und das macht er ganz bewusst. Er spricht quasi von denen da draußen und nicht von denen hier drin. Er spricht von denen da draußen und das macht er bewusst. Ich sage euch gleich, warum. Und jetzt, was macht er denn? Was sagt er denn? Er sagt Folgendes: Gott ist zwar unsichtbar, aber nicht unbemerkbar für die Menschen. Er meint damit, niemand kann Gott zwar physisch anschauen, er ist ja Geist, aber seine Signatur von Gott ist überall, in der Ordnung der Natur, in der Feinabstimmung der kosmischen Balance quasi. Das hat der JD letzte Woche drüber gesprochen, in der Schönheit dieser Welt, in dem Bewusstsein, das du hast, in der Liebe. Gott ist quasi, oder man kann es anders sagen, die Schöpfung predigt ständig, es gibt Gott. Und die Menschheit weiß, das ist Paulus, seine Theologie, die Menschheit, egal ob mit oder ohne Bibel, weiß, dass Gott, dass etwas Höheres, etwas Größeres gibt, das weiß sie. Das ist eine krasse Behauptung von Paulus, weil er damit sagt, niemand kann irgendwann mal sagen, ja, ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen, hat mir keiner erzählt. Paulus sagt, das gibt's nicht. Er schreibt da diesen Vers, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt. Das spricht er von all den Menschen, sie kannten, sie kennen ihn, oder zumindest, dass es ein höheres Wesen gibt, aber sie ordnen sich nicht unter, sie danken ihm nicht, sie folgen ihm nicht. Und die Konsequenz von diesem Leben bringt er folgendermaßen, sie wurden leer in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Er spricht immer noch über die Leute hier außen rum. Und dann zählt er, also, und dann kommen so Verse wie, darum hat Gott sie dahingegeben. Das schreibt er dreimal. Er hat die Menschheit dahingegeben. Und das heißt nicht, Gott zwingt uns ins Böse, sondern das heißt, Gott hält sich nicht mehr zurück. Und das ist übrigens das viel schlimmere Gericht. Wenn du gedacht hast, oh, wenn das Gericht Gottes mal ausbricht und dann schüttet er was über dich, das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn Gott sich aus deinem Leben zurückzieht. Das ist übel. Das ist übel. Und dann wird Paulus konkret, was jetzt mit der Menschheit geschieht, mit den Leuten, die ohne Gott sind und so. Er sagt, dann kommen so harte Stellen, die wir alle kennen, bei bestimmten Diskussionen gibt es sexuelle Verzerrungen, Verdrehungen, Verkehrung der Schöpfungsordnung. Das sind bekannte Verse, die holen wir da immer raus, Römer 1. Und dann geht es aber weiter. Er schreibt Ungerechtigkeit, Habgier, Neid, Mordbereitschaft, Streit, Lust, Bosheit, Verleumdung, Gotteshaft, Hochmut, Überheblichkeit. Und er macht eine ganze Latte runter, Herzlosigkeit. Und jetzt nur mal ganz kurz für alle ganz Frommen unter uns. Es ist wichtig, dass Paulus hier nicht nur von sexuellen Sünden spricht. Wir nehmen die Stelle immer gern dafür, Römer 1, sondern das ist ein Teil davon. Er nennt ganz viele Dinge, die viele von uns auch völlig harmlos finden, wie Neid, Lästerung, Arroganz, Rücksichtslosigkeit, die bringt er genauso. Nur mal kurz Klammer zu, dass du das begriffen hast, weil wir Römer 1 immer, ist eine prominente Stelle für prominente Diskussionen, die wir teilweise führen und vergessen völlig, was der da alles noch schreibt. Das ist so ein bisschen, was Paulus da tut in diesem Kapitel 1,18, ist so ein bisschen, er macht im Prinzip, das funktioniert immer nicht. Oh je. Ah. Er macht im Prinzip, er stellt so einen Fokus drauf und sagt, hey, das, guckt euch das an, was passiert. Im Prinzip leuchtet er quasi irgendwo nach da draußen, hier den Berg hoch zu den Menschen, die da irgendwo sind, die ihn nicht kennen und sagt, guck mal die Menschen an, was die machen da am Schlossberg oben, die Gott nicht kennen, die das Wort Gottes nicht kennen. Der richtet quasi schonungslos auf all die Dinge seinen Blick, die schieflaufen bei den Menschen, die Gott missachten. So, das ist Kapitel 1, 18, 32. Und jetzt folgendes. Genau hier liegt jetzt, kommt jetzt Paulus sein pädagogischer Kniff. Stellt euch vor, die Gemeinde in Rom, für die dieser Brief gedacht wurde, die Gemeinden, hören das, was Paulus da schreibt. Und wisst ihr, was die Gemeinde wahrscheinlich getan hat? Sie hat gesagt, Amen, Bruder, genau richtig. Genau so sind die Heiden schrecklich, die Menschen da draußen sind alle kaputt. Sie hätten Gott ehren müssen, also sie halten auch so richtig mit, gehen hinter an den Strahlen und sagen, ja genau der und der, die hätten Gott ehren müssen. Sie haben Gott abgelehnt, sie sind moralisch und geistlich völlig verwahrlost und die ganze Gemeinde ruft, Amen. Genau Paulus, als sie so dieses erste Kapitel liest. Sie fällen alle ihr Urteil, sie stehen alle mit dahinter, halten den Strahler mit Paulus zusammen in die Richtung, sagen, ja genau, Paulus, so ist es um uns in Rom, da geht's wirklich ab. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dreckig hier alles ist, wie die Menschen miteinander umgehen, was die für wilde Dinge tun. Ja. Die richten die Welt und im exakt selben Augenblick, wo die ganzen Römer da dahinter stehen, die ganze römische Gemeinde quasi mitballert und sagt, jawohl, Paulus, kommt der nächste Vers, Kapitel 2, damals gab es noch keine Kapitel, es war nicht getrennt, mit folgender Aussage, die stehen alle dahinter und Paulus schreibt ihnen, und deshalb bist du nicht zu entschuldigen. Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Übersetzt bedeutet es, wenn du Kapitel 1 schon mal gelesen hast und dann gedacht hast, ja, ganz genau die anderen, guck mal, was alles schiefläuft, dann bist du direkt in die clevere Falle von Paulus gelaufen. Er deckt es schonungslos auf, was in unserer Welt schiefläuft. Er dreht den Scheinwerfer dahin. Und dann läufst du mit in die Falle. Wenn du Kapitel 1 mit dem Finger gezeigt hast nach da draußen zu den Menschen und zu der Missachtung und zu der verkehrten Welt, dann zeigst du damit eigentlich, sagt Paulus, du hast ein moralisches Bewusstsein. Du beweist damit, dass du genau weißt, was richtig und falsch ist. Und Paulus sagt hier, und dieses Wissen macht dich selbst mehr verantwortlich, bringt dich mehr selbst in Verantwortung. Weißt du, Kapitel 1 ist nicht dazu geschrieben worden, die Heiden ohne Gott schlecht zu machen. Kapitel 1 schreibt Paulus für dich, damit dir die Augen geöffnet werden. Kapitel 1 ist dazu da, dir dein moralisches Alibi unter den Füßen wegzuziehen. Du zeigst mit dem Finger auf die Welt und Paulus macht Folgendes mit deinem Finger, der da so heftig hinzeigt, oh, guck dir die an da drüben oder guck dir die Menschen an, wie die leben. Und er nimmt dieselben Finger und dreht ihn auf dich. Das ist, was quasi passiert zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Und das ist, muss man wirklich sagen, wer den Römer liest, das ist meisterhaft, quasi konstruiert von Paulus und extrem klug. Und er tut es offensichtlich, weil er spürt, die Frommen haben da ein ziemlich heftiges Problem und es braucht offensichtlich Tricks, damit du es kapierst. Römer 1 ist kein Moraltext über die Welt, zumindest nicht zuerst. So haben wir Römer 1 immer ausgelegt, so legen wir ihn auch immer noch oft aus, als wäre es ein Moraltext. Römer 1 ist die erste Stufe deiner geistlichen Diagnose, die am Ende nur ein Ziel hat, nämlich dich zu retten. Es ist die erste Etappe auf der Reise, dir die Augen zu öffnen. Paulus macht quasi Folgendes, er guckt dir das an und im Augenblick, wo du voller Energie den Strahler auf die anderen richtest, sagt er, dreht er das Ding um und sagt, guck dir das an. Dieselbe Kraft, mit der du empört dorthin zeigst, mit dieser selben Kraft gucke ich jetzt in dein Leben. Mit dieser selben Kraft, das kommt direkt zurück zu dir. Das ist, was Paulus tut, extrem klug. Und er tut es übrigens auch sprachlich, hat er in Kapitel 1 noch so Dinge gesagt, wie sie haben Gott nicht geehrt und sie sind den Begierden gefallen. Immer wenn man sie hört, kommen alle mitklatschen. Ja genau, sie haben das alles verkackt. Sie sind schuld, da sind wir immer fett dabei. Ja, und dann ändert es komplett sprachlich, dreht er einmal um. Kapitel 2 beginnt mit dem Satz, denn selbst du ja, bist nicht zu entschuldigen. Du bist lauter Du's. Das ist ein sprachlicher Wendepunkt, das ist wie ein Schockeffekt. Du sitzt quasi da, sitzt in der Menge, empörst dich über die Welt und plötzlich zeigt Paulus nicht mehr nach da draußen und sagt, ja, ja, genau, schrei ruhig mit, weil in demselben Augenblick, wo du so laut schreist, drehe ich das Ding um und du bist dran. Das ist, was da passiert. Und jetzt, was sagt Paulus da? Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Das müssen wir jetzt kurz verstehen. Was sagt er denn jetzt über dich? Was sagt er denn über die, die das so urteilen und so machen? Das Erste, was er sagt, ist, was wunderschön ist, du kannst beurteilen. Paulus sagt, du darfst nie mehr was sagen und darfst nie mehr etwas offenlegen. Du weißt, was gut und böse ist und du sollst das auch benennen. Das sollst du tun. Und das ist eigentlich ein Kompliment an das menschliche Gewissen. Es existiert eine moralische Urteilskraft in deinem Leben. Du weißt, was richtig und was falsch ist. Und das ist sehr wichtig zu wissen in einer Welt, in der wir leben, zu einer Zeit, in der wir leben, wo das Argument eigentlich gar nicht mehr zählt. Ja, woher will man wissen, was richtig oder falsch ist? Es ist das richtig, was sich richtig anfühlt. Und Paulus sagt, nein, 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 du weißt das ganz genau. Das ist das Erste, was er sagt. Du sollst auch urteilen, du sollst nicht den Mund halten, das ist nicht die Botschaft. Aber das, was er dann sagt, mit der Messlatte, mit der du andere anlegst, wirst du selber auch gemessen. Worin du anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Das ist die Bewegung. Wenn du hier richtest, dreht sich das Ding auf dich. Das ist, was er sagt. Und das ist spannend. Wenn du also XY sagst, das ist falsch, hast du implizit eine Norm ausgesprochen, die genauso für dich gilt. Und das ist völlig logisch. Wenn du sagst, das kannst du nicht machen, gilt die gleiche Regel auch für dich. Das ist uns völlig logisch, aber es ist eben auch tödlich präzise, was Paulus dazu uns sagt. Du kannst quasi, du spannst praktisch deinen eigenen Strick auf, an dem du womöglich selber hängst nachher, wenn du urteilst. Das ist auch, warum Paulus dann schreibt, du sprichst dir selbst das Urteil. Das ist eine spannende Formulierung, das meint er damit. Und das Dritte, was er sagt, ist, denn der du richtest, tust dasselbe. Jetzt wird's spannend. Und alle rufen, was? Habt ihr mal Römer 1 gelesen? Ich bin mir sicher, wenn ich dann sagen würde, und tust dasselbe, würdest du erst sagen, never ever tue ich dasselbe. Nie im Leben. Ich bin da raus aus der Nummer. Ich bin nicht Römer 1. Und Paulus sagt, du tust dasselbe. Und da muss man jetzt genau hinhören, was er sagt. Er sagt nicht, du bist genauso extrem oder genauso schlimm oder du tust genau das Gleiche, aber du tust im Prinzip dasselbe. Was er sagt ist, das, was du moralisch verurteilst, brichst du selber im Großen oder im Kleinen. Das spielt keine Rolle. Es geht nicht um die Intensität von dem, was da gebrochen und schief läuft, sondern um das Prinzip, das dahinter steckt. Kannst dir ganz einfach ein Beispiel erklären. Du bist zum Beispiel verurteilst die krasse Aggression von irgendjemandem. Am Fußballfeld rastet einer aus, du verurteilst, ja, wie kann man so ausrasten? Aber du kochst innerlich auch manchmal und behandelst Menschen dann subtil lieblos. Und Paulus sagt es nicht besser. Du tust dasselbe in dem Augenblick, wie der, der ausrastet. Du verurteilst zum Beispiel die sexuelle Untreue oder dieses sexuelle Durcheinander, was in unserer Welt herrscht, zum Beispiel von Prominenten oder so, zeigst du den Finger drauf, aber du selbst pflegst deine ganz eigene verdeckte Fantasiewelt oder hast deine ganz eigene Welt, wo du da so im Internet rumklickst. Und Paulus sagt hier drauf, ja, er sagt, du tust dasselbe. Das ist, was er sagt. Du verurteilst Politiker, oder vor allem die, die da oben sind, die sind unehrlich oder die bereichern sich. Aber du selbst biegst Wahrheit im Kleinen, rechnest dir Dinge schön, nimmst dir Vorteile, wo es keiner merkt. Und Paulus sagt, du tust dasselbe. Oder du urteilst respektlos über die Jugendlichen oder über Migranten oder über den Nachbarn. Also respektlos, aber du selbst redest im Zorn ehrenlos von deinen Freunden, von deinen Ehepartnern, von deinen Eltern, von den Pastoren, von der Gemeinde, von denen da oben, von deinem Chef, von den Lehrern. Und Paulus sagt, du tust dasselbe. Paulus macht klar, du handelst selbst nicht nach diesen Prinzipien, die du dort verurteilst. Und der Gedanke, den viele Fromme von uns haben, ich bin zwar nicht perfekt, aber eigentlich doch voll okay, weil ich bin nicht so schlimm wie all die da draußen, sagt Paulus, das ist absurd dumm. Das ist so ein typisch frommer, blöder, dummer Gedanke. Und die Bibel kennt ein Wort für dieses Gedankenspiel. Die Bibel nennt es Heuchelei. Sie nennt es Heuchelei. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein kleiner Schönheitsfleck der Frommen, wo man sagen würde, oh, komm, ist doch eh zu schlimm. Da kommen wir doch drüber weg, alle. Kriegen wir noch alles in den Griff, sondern das ist echt gefährlich. Paulus sagt hier Folgendes, damit verdammst du dich selbst. Und das ist ziemlich krass. Und es ist ziemlich gefährlich, gerade für die, die so besonders fromm sind und so besonders gläubig und besonders gut wissen, was richtig und falsch ist. Man könnte es auch anders formulieren, man könnte sagen, verdammst dich selbst bedeutet, du blockierst deine eigene Umkehr zu Jesus damit. Und das ist so ein bisschen wie eine Krankheit, die eben besonders fromme Leute trifft. Ja, wir sind ja im Schwabeländle, ist besonders pietistisch hier. Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass wir besonders selbstgerecht sind hier. Und es ist wie so eine Krankheit, die besonders uns Fromme angreift. und auch schleichend, unbemerkt in uns groß wird, ohne dass wir es selber merken. Es ist ja keiner von uns da, der das so denkt oder der das rational so sagen würde. Aber ich glaube, viele empfinden das so. Viele meinen das so. Und Paulus sagt, du tust dasselbe. Und es blockiert deine Umkehr. Jetzt, was ist das Toxische daran? Was blockiert denn da? Zwei Dinge, was da passiert. Das erste ist, du setzt deine Energie woanders ein, wo du eigentlich sie für deine eigene Umkehr brauchst. Weißt du, ein selbstgerechtes Herz ist andauernd oder sehr viel damit beschäftigt, immer die Fehler der anderen zu benennen. Ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt oder auch selber so Menschen seid, die sehr kritikfreudig sind, die immer das entdecken, was schiefläuft. So negativ kritisch. Und dadurch lenken sie konsequent, also ich kenne so Leute am Tisch, denen fällt immer was ein, über andere negativ zu sagen. Und damit lenken sie konsequent von der eigenen Lage ab. Und das ist psychologisch auch total klug, weil wer ständig empört ist über die da draußen, muss selber nie in die Stille kommen vor Gott. Und das passiert oft, wisst ihr, das passiert oft ganz schleichend. Also bei mir ist das zum Beispiel, habe ich so gedacht, ich mache das nicht bewusst. Am Anfang meines Glaubens stand ich hier und ich wusste, ich brauche Gott. Aber dann dreht sich, je frömmer man wird, je mehr man in der Gemeinde ist, dreht sich das langsam. Ohne dass man selber sich groß verändert, wird man plötzlich von dem, der eigentlich angeklagt war und gerettet worden ist, zu dem, der selber anklagt. Der selber andere verurteilt. Und nochmal, ich sage, das passiert nicht rational. Es passiert bei uns Frommen so nebenbei, leider, traurigerweise. Weißt du, und wenn du hier hinten stehst und den machst, musst du nie derjenige sein, der hier ist. Und das ist super bequem. Und aber Umkehr bedeutet, die Ablenkung hört auf. Ich höre auf, die anderen zu verurteilen, stelle mich selbst in das Licht. Und das, hey, das ist ein Ort, wenn du das mal mitmachst, dann tut es auch weh. Das ist auch anstrengend. Das brennt auch manchmal. Wir haben ja immer so Bilder von Umkehr im Kopf, wie da der Gnade vom Himmel fällt und dann reißt du uns einfach raus und Umkehr ist dann was Wunderschönes. Für die allermeisten von uns ist Umkehr zu Gott knallhart. Knallhart. Kostet richtig Kraft, es kostet richtig Energie. Aber die hast du nicht, wenn du die ganze Zeit so dastehst. Und das Zweite, was Paulus sagt, ist, Gnade wird langsam, aber sicher überflüssig in deinem Herz, unbemerkt. Die sorgt dafür, diese Krankheit, sie schleicht so rein, dass du quasi von dem, der bedürftig bist, zu dem wird, der andere anklagt. Der quasi derjenige ist, der Beurteiler wird und nicht der Bedürftige ist. Wenn wir immer mehr Menschen, je frömmer du bist, je länger du glaubst, glaube ich, zu Leuten, die hier stehen und nicht mehr da. Bist du quasi so Teil der Jury, die mitentscheidet, was so alles schiefläuft bei den anderen oder hier bei dir und dem und da drüben ist ja auch noch ein Haufen Mist. Aber jetzt sage ich dir was, du bist ja bei der Jury und nicht mehr der Angeklagte, aber eine ganz schlichte Botschaft an dich, Jesus Christus ist nicht auf die Welt gekommen, um die Jury zu retten. Er ist gekommen, um Angeklagte zu retten. Und wenn du hier stehst, gehst du an der Rettung Gottes vorbei. Lest mal das Neue Testament. Jesus rettet nicht die, die anklagen, sondern die, die angeklagt wurden. Ich formuliere das mal ein bisschen krasser. Wenn du Kapitel 1 liest vom Römerbrief, dann fallen dir vielleicht auch Menschen ein, wenn du das so liest, diese ganze Latte an Verwahrlosung, die da passiert. Und eigentlich sagt Paulus mit diesem Switch, sagt er, die Leute, die dir da einfallen, mit dieser schlimmen Vertretheit in der Welt, sind eher und leichter von Gott zu retten, als der du so dastehst. Das ist, was er sagt. Die Zöllner und Sünder kommen bei Jesus zum Glauben, nicht die Religiösen. Die sind innerlich blockiert. Die Frau, die da auf Island kräftig mitsucht bei der Rettungsaktion, hat einfach nicht verstanden, dass es sie ist. Und das passiert unbewusst. Es geschieht quasi im Vorbeigehen. Und Paulus setzt da wirklich scharf das Messer an und sagt, hey, ich schreibe euch Römer 1 auf, damit ihr die Augen aufgehen. Selbstgerechtigkeit macht dich blind für das Evangelium. Wir haben so eine Geschichte auch im Alten Testament mit König David, der begeht Ehebruch und bringt dann den Mann von dieser Frau um, Uria, bringt er einfach um. Und das Krasse ist, David erkennt nicht seine eigene Schuld, er sieht es nicht. Ich sage, hab doch nichts, alles gut. Und Nathan, sein bester Freund, kommt zu ihm und sagt, hey, sag mal, alles klar bei dir? Und er sieht es nicht, er ist blind dafür. Kann man sich gar nicht vorstellen, dieser fromme Mann ist blind dafür. Und Nathan macht jetzt einen Trick, Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Er sagt, okay, wenn es so nicht funktioniert, David, dann drehen wir uns jetzt mal kurz darüber und gucken uns eine Geschichte an. Er erzählt von einem reichen Mann, der einem armen Mann quasi das letzte kleine Lamm nimmt. Und David ist dann dran und sagt, was? Steht auch dahin und sagt, dieser Mann ist ein Kind des Todes, sagt er in 2. Samuel. Knallhart. Und er steht so da, Nathan, in dem Augenblick, wo David voll dasteht, sagt, ja, der gehört eigentlich des Todes, nimmt Nathan dieses Ding und sagt, genau, dieser Mann bist du. Das ist eigentlich die Geschichte von dem, was Paulus hier dann schriftlich in Römer 1 auf 2 macht. Und jetzt, warum tut Nathan das? Nicht, um den David irgendwie weh zu tun, nicht, um ihn bloßzustellen, nicht, um ihn zu beschämen. Das ist nicht das Ziel, dass Gott uns in dieses Licht stellt, dass Gott uns quasi auch in die Anklage bringt. Es ist nicht die Beschämung, es ist nicht die Demütigung. Es geht nicht darum, dass du dich danach schlecht fühlst. Nein, es geht darum, den David zu entlarven. Es geht darum, dich zu entlarven, damit du gerettet wirst. Der ganze Römerbrief, hey, das ist super interessant, der ganze Römerbrief ist darauf ausgerichtet. Paulus möchte, dass wir alle bei dem Satz ankommen, nämlich in Römer 3, Vers 19. Er möchte, dass wir alle verstanden haben, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt im Gericht Gottes verfallen ist. Damit sagt Paulus, es gibt keinen Gerechten. Jeder Mund ist verstopft, es trifft alle. Niemand ist gerecht vor Gott. Da will Paulus, dass alle hinkommen, aber nicht, um dort stehen zu bleiben, sondern um dann 3 Verse weiterzukommen. Aber dieser Abschnitt ist notwendig, um weiterzukommen. Wenn du an dem vorbeigehst, gehst du an deiner Rettung vorbei. Dort musst du ankommen. Du musst spüren, mich hat's erwischt. Du musst spüren, ich sitze auf der Anklagebank. Und du musst spüren, ich bin nicht besser. Ich tue dasselbe, damit du hier landest, nämlich bei dem Satz, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat. Kapitel 1, Kapitel 2 und der Großteil von Kapitel 3 will nichts anderes, dass du diese Spur nimmst. Das ist der Römerbrief. Dass du hier ankommst, dass du das tief verstehst. Und Paulus sagt, hey, du stehst hintern als Ankläger, bist selbst empört. Und er sagt, nimm diese Empörung, nimm diese Kraft, die du da auf andere richtest, nimm dieses Urteil, diese Energie, die du da hast und richte sie auf dich selber, damit du gerettet wirst, nicht beschämt wirst, nicht dich schlecht fühlst, nicht untergehst, sondern dass du gerettet wirst. Wisst ihr, und dazu ist Paulus bereit, auch fiese Tricks, ich sag's wirklich so, fiese Tricks anzuwenden. Kapitel 1 ist ja wie so ein Köder, den er auswirft. Guck mal, wie schlimm die sind. Und Kapitel 2 nimmt er dich an den Haken. Und an den Haken zu sein, ist nichts Angenehmes, gibt es zu. Das tut auch weh. Das kostet dich was. Aber ich sag dir, was dieser Haken tut, er rettet dein Leben. Er zieht dich aus dem Sumpf. Das ist, wieso Paulus an das Äußerste geht. Paulus baut keine miese Falle auf, in die du reindappst und dir dann wehtust dabei, sondern das ist sein Rettungsversuch, Kapitel 1, 2 und 3. Es ist sein Rettungsversuch, es ist sein textliches Kunstwerk, um dein Leben, deinen Arsch zu retten. Das ist, was er da macht. Und es ist keine schöne Vorstellung, am Haken zu hängen. Es ist auch nicht schön, hier zu sein. Ich sage nochmal, Umkehr hat nichts damit zu tun, dass irgendwie immer der Himmel aufreißt, die Gnade runterblumst, du dich super gut dabei fühlst und dann kehrst du so völlig freiwillig, völlig mit Energie quasi zu Gott um. Umkehr ist zum größten Teil richtig mühsam, richtig anstrengend und tut auch richtig weh. Und Umkehr ist vor allem eins nicht. Umkehr heißt nicht, dass du dich besser machen musst. Umkehr heißt, dass du an den Punkt kommst, wo du merkst, wow, shit, ich tue dasselbe. Und wo du sagst, ich kapituliere. Es ist eigentlich der Moment, wo du sagst, ich gebe auf. Umkehr hat nichts damit zu tun, dass du jetzt dir was ganz fest vornimmst und sagst, ich mache jetzt ein besserer Mensch oder so. Das ist nicht Umkehr. Das kann ja alles dazukommen. Umkehr ist zu sagen, ich gebe auf, ich kapituliere. Ich habe als kleiner Junge habe ich gerne in unserem Keller gespielt. Wir hatten so ein altes Haus und da war ein Heizungsraum und da waren so alte Rohre, so Wasserrohre mit so Hähnen dran, die man aufdrehen konnte und da waren so Knöpfe und alles Mögliche. Und ich erinnere mich, ich habe das so gern, mein Vater hat immer gesagt, fass das Zeug nicht an, das ist so alt, das ist so brüchig, es geht sofort kaputt. Es ist so ein bisschen wie so ein Bild für den Menschen, weil die Bibel uns auch erzählt, jeder Mensch ist von Grund auf eigentlich brüchig. Und wenn du dasselbe Hand anlegst, geht es sofort kaputt, die Sünde kommt sofort raus. Und ich weiß noch, es hat aber so Spaß gemacht, weil ich habe dort unten immer U-Boot-Kapitän gespielt. Ich habe da quasi unser U-Boot, wenn du so gedreht hast, ist dann so abgetaucht. Dann wieder gedreht, ist wieder aufgetaucht und habe ich so Torpedos abgeschossen an den Hähnen. Und es hat halt Spaß gemacht. Und ich habe die trotzdem angefasst, obwohl mein Vater gesagt hat, hey, das ist nicht gut. Und das habe ich immer wieder gespielt, es hat auch gut funktioniert. Und an einem Tag erinnere ich mich noch ganz genau, drehe ich an diesem Hahn und ich sehe, shit, das beginnt zu tropfen. Da läuft plötzlich Wasser raus. Und das ist so auch ein bisschen so ein Bild wie Schuld, wie Sünde. Das kommt, wir Frommen, wir sündigen nicht knallhart von heute auf morgen irgendwas Wildes. Das machen wir nicht, bei uns tröpfelt es halt. Aber es wird alles nass, wird alles feucht, es wird alles morsch, es wird alles betroffen. Und das Wasser läuft das so und innerlich merke ich so, ich weiß noch, dass ich so gedacht habe, wow, shit, du brauchst jetzt jemanden, der das kann. Und wisst ihr, was ich gedacht habe, wen ich rufe? Mich selber. Und ich bin quasi an diesen Hahn rangegangen und dachte, ich kann das. Und habe quasi versucht, ich weiß noch, mit meinen dünnen Ärmchen, meinen kleinen Fingern, ich weiß nicht, 8 Jahre alt oder so, habe ich versucht, diesen Hahn zurückzudrehen, irgendwas zu machen. Und mit jeder Bewegung, die ich dort reingebracht habe, ist das Ding schlimmer geworden. Aus diesen Tropfen wurde irgendwann so ein kleiner Rinnsal, aus dem Rinnsal wurde irgendwann mehr. Das lief da über den Tisch runter auf diesen Betonboden und wurde schon alles nass und der Tischfuß schon im Wasser und ich stehe da und merke, ich kriege das nicht im Griff. Und wisst ihr, was so verrückt ist? Innerlich weißt du genau, was du jetzt brauchst, aber du tust alles, alles, um nicht hierhin zu müssen. Du tust alles, um nicht hin zu müssen. Und wisst ihr, irgendwann kam dieser Augenblick, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und es blieb nur noch eine einzige Option, ist hinzustehen und zu rufen, Papa, komm, schnell. Wisst ihr, das wollte ich nicht. Ich war ja schließlich U-Boot-Kapitän Uli Hatter. Ich krieg das schon selber in den Griff. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe gerade noch ein Torpedo abgeschossen. Was soll mir das? Das ist in unserem Kopf. Hey, und das ist, was Paulus schreibt. Der du so auch schon glaubst, vielleicht im Glauben schon unterwegs bist, er warnt dich und sagt, hey, das ist das, was du am allerehesten und am allerschnellsten verlernst, ist zu kapitulieren vor Gott. Es ihm hinzulegen. Ihm zu sagen, Herr, ich tue dasselbe. Komm du. Hey, und wir haben einen Vater, so wie ich damals einen Vater hatte. Der kam und er hat keine 2 Minuten gebraucht, bis der Hahn zu war. Und er hat mir geholfen, das Wasser mit aufzuwischen. Ja, manche Stellen waren dadurch dann auch schon kaputt. Nicht alles wird wiederhergestellt in deinem Leben. Das ist, was Sünde eben auch tut, aber sie wird vergeben. Es wird nicht alles wieder heil, aber das wird vergeben. Und er hat mit mir aufgewischt. Er hat auch gesagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich anfassen. Er war sehr klar, aber er hat mich genauso in den Arm genommen. Und das ist, was unser Vater im Himmel tut. Er will und sagt dir heute Abend, hör auf hier zu stehen. Hör auf hier zu stehen, sondern komm in das Licht. Das tut weh, das ist unangenehm, das ist nicht das schönste Ort der Welt. Das stimmt, das war nicht. Ich wollte nicht rufen, Papa, komm. Das war nicht das, was ich in dem Augenblick irgendwie innerlich gefühlt hätte oder was mit viel Liebe oder Begeisterung passiert wäre, sondern es war einfach notwendig. Und vielleicht ist es für dich heute Abend dran, ist es notwendig vielleicht für dich, zu sagen, Herr, ich tue dasselbe. Ich brauche Vergebung, wieder Vergebung an der Stelle. Und der Herr wird kommen. Und er wird mit dir diesen Hahn zudrehen. Er wird mit dir die Pfütze deines Lebens aufwischen und dafür sorgen, dass es möglichst wieder alles beisammen ist. Er wird dir sagen, habe ich dir nicht gesagt. Und er wird dich in den Arm nehmen und sagen, gut, dass du hier bist. Gut, dass du aufgegeben hast. Und gut, dass du mich gerufen hast. Amen.